Radio SRF.
Monika Büttler, das große Thema dieser Woche war der Libor-Skandal. Die Großbank UBS muss 1,5 Milliarden Franken bezahlen, eine Rekordbuße. Ist das angemessen?
Dass die Banken bestraft werden für eine doch sehr massive Manipulation, das scheint mir richtig. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass die Behörden hier setzen, dass man so etwas eben nicht toleriert.
Andersrum gefragt, kann man denn ungefähr abschätzen, wie groß der Schaden ist, der durch diese Manipulationen entstanden ist?
Also Tatsache ist, dass sie, wenn sie nur schon ganz wenig manipulieren, die Verwerfungen, natürlich die Unterschiede in den Strömen, die sie auslösen, deutlich über diesen 1,5 Milliarden liegen. Das dürften das Hundertfache sein. Aber wie hoch die Kosten sind, das lässt sich daraus nicht ableiten. Gewisse Seiten profitieren von zu tiefen Zinsen, andere Seiten profitieren von zu hohen Zinsen. Und die Warenkosten sind nicht in erster Linie die monetären Geldkosten, sondern der Verlust des Vertrauens in den Bankensektor und auch in die Geldpolitik.
Also ein weiterer Vertrauensverlust auch für die UBS, auch wenn die heutige Führung, Axel Weber, Verwaltungsratspräsident, und Sergio Ermotti, Konzernchef, nichts damit zu tun hatten. Die waren noch gar nicht im Amt, als das passierte.
Die waren nicht im Amt, die haben das sicher nicht zu verantworten. Ich denke, dass sie die Buße so akzeptiert haben und gesagt haben, das dürfe nicht wieder passieren, ist ein guter Schritt zum langsamen Aufbau des Vertrauens wieder. Aber es wird eine Zeit dauern.
Was auffällt, ist, dass die UBS in den USA mehr als 1 Milliarde Franken Buße bezahlen muss und in Großbritannien auch über 200 Millionen. In der Schweiz in Anführungszeichen nur rund 50 Millionen Franken an ungerechtfertigten Gewinnen, die einbehalten werden. Wird denn die UBS von den Behörden in ihrem eigenen Land mit Samthandschuhen angefasst?
Ja, es gibt in der Schweiz im Gegensatz zu den anderen Ländern keine rechtliche Grundlage für Bußen, sondern das Einzige, was die FINMA machen kann, sind ungerechtfertigte Gewinne einbehalten. Und hier ist es natürlich unheimlich schwierig, wirklich zu eruieren, herauszufinden, wie hoch diese Kosten oder diese einbehaltenen Gewinne tatsächlich sind. Es sind jetzt 50 Millionen, das ist die Zahl auf dem Tisch. Es könnten auch viel mehr sein, es könnten auch weniger sein.
Aber haben die Finanzaufsichtsbehörden in den USA, in Großbritannien und in der Schweiz nicht versagt, wenn über Jahre so große Manipulationen stattfinden konnten?
Ja, die Manipulationen sind nur deshalb groß, weil es enorme Mengen von Geldflüssen betroffen hat. Die Manipulation des Zins war ja nicht so, dass es 1 Prozentpunkt war, es waren ja viel, viel kleinere Bereiche. Ich denke aber schon, dass die Behörden spät reagiert haben. Es gab ja Gerüchte schon vor wenigen Jahren, und dass das jetzt wirklich erst jetzt so aufgearbeitet wird, kann man sagen, es ist ein partielles Versagen der Aufsicht.
Sprechen wir über Löhne, Monika Büttler. Anfang Woche haben die Gewerkschaften Bilanz gezogen über die Lohnrunde und die Perspektiven für 2013. Es gibt je nach Branche Nullrunden oder aber leichte Lohnerhöhungen um 1-2%. Der Gewerkschaftsbund Travail Suisse sagt, das sei genügend bis zufriedenstellend. Wie bewerten Sie dies als Ökonomin?
Die Lohnerhöhungen bewegen sich im Rahmen dessen, was man jetzt auch erwartet für das nächste Jahr und für dieses Jahr beobachtet hat mit Realwachstum. Ich denke tatsächlich, es ist in einem Bereich, das wahrscheinlich für beide Seiten vertretbar ist. Die Arbeitnehmer profitieren vom kleinen Zuwachs des Wachstums, und für die Arbeitgeber dürften das Beträge sein, die zu finanzieren sind.
Andererseits haben wir Negativteuerung im Jahr 2012 und auch fürs nächste Jahr droht kaum eine hohe Inflation. Das heißt doch auch Reallohnerhöhungen für alle, auch wenn es sogar eine Nullrunde gibt.
Ja, auch hier muss man ein bisschen differenzierter das Ganze anschauen. Natürlich heißt Negativteuerung, dass im Durchschnitt die Güter billiger werden. Aber die Leute sind sehr unterschiedlich betroffen. Ältere Leute beispielsweise sind mit den Wohnkosten, den Gesundheitskosten, mit zwei großen Ausgabeposten konfrontiert, die eher steigen. Die Jüngeren dürften eher profitieren von den Negativteuerungen. Es ist halt auch sehr unterschiedlich.
Große Unterschiede bei den Löhnen gibt es ja nach wie vor zwischen Mann und Frau. Da ist gerade am Freitag die neueste Lohnstrukturerhebung des Bundesamts für Statistik erschienen. Und die zeigt, dass es immer noch große Unterschiede, nennenswerte Unterschiede gibt zwischen den Löhnen für Mann und Frau. Doch die Lohnunterschiede und die Lohndiskriminierung seien zurückgegangen. Monika Büttler, Volkswirtschaftsprofessorin. Vielleicht können Sie uns zuerst erklären, was der Unterschied zwischen Lohnunterschied und Lohndiskriminierung ist.
Beim Lohnunterschied schaut man sich einfach die Löhne an zwischen Frau und Mann. Ungeachtet dessen, dass die Löhne basieren auf vielleicht unterschiedlichen Erfahrungen, unterschiedlicher Ausbildung, unterschiedlicher Arbeitsmarktbeteiligung. Und Diskriminierung ist nur derjenige Teil, der nicht objektiv erklärt werden kann durch unterschiedliche Ausbildung, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Erfahrungen, Alter, was man auch immer hier noch reinrechnen muss.
Also gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wenn das nicht gewährleistet ist, dann müsste man von Diskriminierung sprechen. Diese Diskriminierung geht leicht zurück, aber die beträgt im Durchschnitt immer noch rund 700 Franken pro Monat. Also eine Frau verdient im Schnitt 700 Franken weniger pro Monat oder 8000 Franken im Jahr, nur deshalb, weil sie eine Frau ist. Weshalb gibt es überhaupt diese Diskriminierung? Was sind die Ursachen dafür?
In der Diskriminierungsliteratur finden Sie natürlich hunderte von Gründen, weshalb das so ist. Die sind die meisten nicht ökonomisch, es sind unterschiedliche Präferenzen. Dann gibt es aber wahrscheinlich auch Gründe, die tatsächlich auch noch ein bisschen objektiver sind. Beispielsweise, wenn der Staat selber dafür sorgt, dass die Frauen unterschiedlich entlöhnt werden. Vielleicht zwei Beispiele dazu. Das eine ist, dass über die Sozialversicherung, also insbesondere Mutterschutz, den Firmen gewisse Kosten immer noch übertragen werden, die sie dann tragen müssen und die halt sich auf die Löhne wirken. Das andere ist, dass die Frauen, besonders wenn sie Zweitverdiener sind, den Anreiz haben, nicht voll zu arbeiten, also nur Teilzeit. Und auch das drückt mittelfristig dann auf die Löhne.
Andererseits, gerade im öffentlichen Sektor, also Bund, Kantone, Gemeinden, dort ist die Lohndiskriminierung am geringsten. Also der Staat versucht doch wenigstens dort, wo er selber beeinflussen kann, mit dem guten Beispiel voranzugehen.
Ja, und ich denke tatsächlich, dass das gut ist für den ganzen Lohnprozess, dass der Staat selber eben in der Regel nicht diskriminiert. Und das beeinflusst natürlich den Markt auch, wenn eine sehr gut qualifizierte Frau die Wahl hat zwischen einer Staatsstelle, wo sie den gleichen Lohn hat, und einer privaten Stelle, wo sie unter Umständen ein bisschen weniger verdient, wird sich vielleicht eher für den Staat entscheiden. Und man müsste eigentlich erwarten, dass der Markt mit der Zeit darauf reagiert. Und das tut er teilweise auch, sonst wäre die Diskriminierung ja nicht zurückgegangen.
Aber sie geht langsam zurück in einem Tempo, das hat die Gewerkschaft Unia ausgerechnet, dass diese Lohndiskriminierung, wenn es so weitergeht, in 40 Jahren erst beendet wäre. So lange möchten die Frauen wohl kaum warten. Ein weiterer Punkt noch, der festgestellt wurde, in Tieflohnbranchen arbeiten mehrheitlich Frauen und je höher oben, desto mehr Männer dann. Da haben es sich die Frauen ja auch selber zuzuschreiben, wenn sie eben vorwiegend in Tieflohnbranchen arbeiten.
Ja, ich glaube, das hat auch verschiedene Gründe. Es hat gewisse Präferenzunterschiede, die kann man ja schon feststellen bei der Wahl der Berufe der jungen Frauen und der jungen Männer. Der zweite Hauptgrund, den ich hier anführen möchte, ist, in Niederlohnbranchen ist es besser möglich, Teilzeit zu arbeiten. Und das bewirkt natürlich tatsächlich, dass dann mehr Frauen auch freiwillig in Tieflohnbereichen arbeiten, weil sie vom Staat quasi über das Steuersystem fast schon zur Teilzeit gezwungen werden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. In der Schweiz ist es aber tatsächlich so, dass der Zweitverdienst einer Familie relativ stark besteuert wird. Und über den Wegfall der Krippensubventionen, wenn man mehr arbeitet, ist es sogar so, dass vom Einkommen, vom zusätzlichen Einkommen bis zu 70-80% wieder weggesteuert wird. Da fragt sich deine Mutter schon, will ich wirklich noch einen Tag mehr arbeiten, zusätzliche Kosten mir aufbürden, wenn das, was mir am Schluss bleibt, noch ein paar Franken ist.
So viel zum Thema Löhne, also über das, was ins Portemonnaie reinkommt. Sprechen wir auch über die andere Seite, über das, was rausgeht, zum Beispiel für Steuern. In Sachen Steuern hat sich am Sonntag in Luzern Bemerkenswertes ereignet. Die Stimmberechtigten der Stadt Luzern haben klar Ja gesagt zu Steuererhöhungen. Sonst hätte nämlich ein 15-Millionen-Sparpaket gedroht. Monika Büttler als Ökonomin, was lesen Sie aus diesem Ergebnis?
Ja, viele Kommentatoren haben ja das als Ende des Steuerwettbewerbs bezeichnet. Ich denke, dass es eigentlich ein Zeichen ist, dass der Steuerwettbewerb tatsächlich funktioniert. Luzern hat die Steuern offensichtlich viel zu stark gesenkt. Es hat bereits damals warnende Stimmen gehabt, die gesagt haben, man hätte die Effekte überschätzt, dass durch die tiefen Steuern mehr Hochverdiener angezogen werden. Und jetzt muss halt die Korrektur hinten rein auch erfolgen, dass man sagt, es hat nicht so funktioniert, wie wir das eigentlich geplant hätten. Jetzt müssen wir mit den Steuern wieder rauf.
Gibt es denn andere Städte oder Kantone, wo es in eine ähnliche Richtung gehen könnte? Also, dass man die Steuern erhöht, wenn man gesehen hat, dass man zu weit gegangen ist oder die Einnahmen nicht so sprudeln, wie man sich das erhofft hat?
Es gibt zwei Gruppen von Kantonen, die man jetzt beobachtet. Die eine wie Kanton Zug, wo der Steuerwettbewerb finanziell noch gut funktioniert, aber der Kanton sich mit Auswirkungen konfrontiert sieht, die nicht so gut aussehen, eben überhöhte Preise für Wohnraum. Und dann gibt es noch andere Kantone, Kanton St. Gallen, wo ich selber angestellt bin, die ganz massive Schwierigkeiten haben wegen einer relativ starken Senkung der Steuern.
Also, dass man zum Beispiel dem Kantonspersonal oder den Universitätsangestellten die Löhne kürzen muss.
Also angekündigt waren ja Lohnkürzungen für das gesamte Staatspersonal im Kanton St. Gallen. Das ist jetzt auf Druck von Angestellten der Polizei, in Pflegeberufen, haben sie diese Kürzung nicht durchgeführt. Also ich profitiere natürlich auch davon. Auf der anderen Seite werden weniger Leute eingestellt oder auch die Stellen nicht mehr besetzt und der Stufenanstieg beispielsweise wird auch verschoben.
Monika Büttler, ganz zum Schluss, die Wirtschaftszeitschrift Bilanz hat Sie zum mächtigsten Ökonomen der Schweiz gewählt. Frauen sind mitgemeint. Herzliche Gratulation auch von unserer Seite. Was bedeutet das für Sie?
Ja, herzlichen Dank für die Gratulation. Ich habe mich selbstverständlich gefreut, auch wenn man solche Rankings natürlich nicht ganz ernst nehmen darf. Und ich möchte noch erwähnen, der erste Rang war ex aequo mit Ernst Baltensperger, dem 70-jährigen Geldtheoretiker der Uni Bern, der das sicher viel mehr verdient hat als ich.
Und hat diese Ehrung nun irgendeinen Einfluss auf Ihre akademische Tätigkeit an der Uni St. Gallen?
Nein, das hängt von völlig anderen Faktoren ab. Es wird sehr geschätzt, dass ich mich an der öffentlichen Debatte auch beteilige. Ich werde geschätzt, dass ich immer noch versuche, auch noch Forschung zu betreiben, neben der Öffentlichkeitsarbeit. Innerhalb der Uni spielt das überhaupt keine Rolle und es wird auch kaum zur Kenntnis genommen, muss man auch sagen.
Monika Büttler, vielen Dank für dieses Gespräch.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.